einen schönen guten Morgen von mir. Wenn die Welt zusammenbricht, die Welt bricht in der Regel ja nicht zusammen, aber unsere Welt. Und das kann sehr verschieden aussehen und ich denke, viele von uns haben das im Kleinen oder sogar im Großen schon erlebt. Das kann eine ganz unerwartete Diagnose sein, die uns plötzlich erreicht. Das kann ein schmerzlicher Verlust sein, der sich ganz überraschend einstellt. Das kann in jedem Bereich unseres Lebens jederzeit passieren. Und manchmal betrifft es uns ganz direkt selbst und manchmal betrifft es Menschen um uns, denen wir sehr nahe stehen. Und das macht uns dann betroffen und es ist so, als wenn wir einen Weg gehen und plötzlich bricht der ab und wir schauen in einen Abgrund. Und das verunsichert, da kommen Ängste hoch. Und deshalb sagen wir so landläufig, die Welt bricht zusammen. Wir sind in der David-Geschichte und David selbst hat vor allen Dingen Feindseligkeit und Lebensbedrohung erlebt, auf ganz spezielle Weise. Wir waren ja mit einer Reisegruppe in Jordanien und Israel und haben da Menschen kennengelernt, deren Leben aktiv bedroht ist. Das ist bei uns in der Regel, zumindest hier in Deutschland, nicht politisch der Fall. Nicht, weil wir von Kriegen bedroht sind, aber in den letzten Jahren sind viele Geflüchtete in unser Land gekommen und dadurch haben wir, wenn wir dafür offen waren, teilgenommen an Lebensgeschichten, die zu Herzen gehen, wo Menschen tatsächlich auch diese äußere Lebensbedrohung erlebt haben und was das mit ihnen macht. Letzten Sonntag hat unser Predigttext damit geendet, mit 1. Samuel 18, Vers 29. Saul wurde für immer Davids Feind. Und heute, in Kapitel 19, geht es gleich weiter. Und nun redete Saul mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten, dass er David töten wolle. Wir merken eine Verschärfung. Das vorher war in seinem Herzen gewachsen. Und er hatte ja mehrere Jähzornsausbrüche gehabt. Zweimal hatte er schon versucht, David in einzelnen Situationen mit einem Speer umzubringen. Aber nun verschärft es sich so, dass er ganz frei und offen, wie hier steht, mit allen seinen Knechten darüber redet. Er macht das, was in seinem Herzen längst Wurzeln geschlagen hat, an Boshaftigkeit, das macht er jetzt offenkundig. Jonathan, der Sohn Sauls, der beste Freund Sauls, verwendet sich dann zunächst in diesem Kapitel erfolgreich. Er wirft alles in die Waagschale. Er bringt seinem Vater gegenüber, mit dem er sich trifft, nochmal alle sachlichen und zwischenmenschlichen Argumente. David hat doch gar nichts Unrechtes getan. David ist doch dein Diener. Du profitierst von seinen beruflichen Erfolgen, diesen Kriegen, die er für dich gewinnt. Du hast dich doch selbst über die Erfolge gefreut. Und dann bringt er noch geistliche Argumente und sagt, versündige dich doch nicht vor Gott. Das ist ja immer etwas, was wir mitbedenken müssen, was bei uns auf der zwischenmenschlichen Ebene abläuft. Das hat ja eine direkte Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott. Wir können nicht einem mit Menschen schaden, ohne dass es uns in unserer Gottesbeziehung schadet. Und da legt Jonathan auch nochmal nach und sagt, versündige dich doch nicht vor Gott. David ist doch Gottes Diener zuallererst, auch wenn er beruflich dein Diener ist. Außerdem hat in den Siegen Davids doch Gott erfolgreich gehandelt und sich in diesen Siegen auch zu David gestellt. Und da ist wie ein Lichtblick, Saul geht nochmal in sich und trifft die Entscheidung, David doch zu verschonen. Und erstmal ein Aufatmen, wenn man diese Geschichte liest. Wie mag das für David gewesen sein, diese Feindseligkeit und Lebensbedrohung über so eine lange Zeit zu erleben? Jetzt erstmal wieder ein Durchatmen, als er dann ja miterlebt, okay, nochmal Pausentaste, vielleicht geht es doch nochmal positiv weiter, aber es kommt anders. Die Geschichte geht weiter. In 1. Samuel 19, nachdem sich Jonathan verwendet hat, Entschuldigung, weil ich habe sonst immer so einen doppelten Beamer und merke, was ich da schalte, jetzt muss ich mich mal ein bisschen umdrehen. Davids Erfolg offenbart dann die zerstörerische Macht von Neid. Und zwar kam es wieder zum Krieg. Wir lesen in Vers 8, David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Und jetzt passiert wieder mit Saul das, dass er rückfällig wird und das, was er hat wachsen lassen in seinem Herzen, alle Landebahnen gewinnt. Neid kommt hoch. Er hätte sich mitfreuen können an diesem Sieg, von dem er ja selbst profitiert. Aber dass David ihnen eine so große Niederlage beibringt, schürt seinen Neid. Und wir lesen in Vers 9, ein böser Geist vom Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß, seinen Speer in der Hand. David aber spielte auf der Zither. Und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen, aber er wich aus vor Saul, sodass er den Speer in die Wand stieß. Und David floh und entrann in jener Nacht. Nun wirft dieser Text ja vielleicht Fragen auf. Ein böser Geist vom Herrn kam über Saul. Ich finde es wichtig, dass wir sehen, dass da ein Nebensatz folgt. Als er in seinem Haus saß und seinen Speer in der Hand hielt. Ist euch schon mal aufgefallen, wie unsinnig das eigentlich ist? Da spielt David auf der Zither, ein Sieg ist gewonnen. Wieso hat Saul zu Hause in so einer harmonischen, glücklichen Zeit ein Speer in der Hand? Kann das sein, dass wir manchmal auch zu Hause oder im Büro oder wo auch immer, vielleicht hier in der Gemeinde sitzen und wenn man die Situation geistlich, objektiv sehen würde, dann wäre da Grund zur Freude. Frieden könnte im Herzen sein, aber uns geht das Klappmesser in der Hosentasche auf. Wir haben wie Saul einen Speer in der Hand. Eigentlich ganz unnötig. Aber da ist etwas, was uns treibt. Da sind bittere Wurzeln gewachsen und die kommen zum Ausbruch in einer ganz dafür unsinnigen Situation. Wenn wir immer wieder weiter Wurzeln wachsen lassen und etwas wuchern darf an Bösem in unserem Leben und wir dem immer wieder Landebahn geben, obwohl es so viel Vorwarnungen gab, dann kann das sein, dass Gott zulässt, dass das Böse richtig Raum in unserem Herzen nimmt, weil wir uns nicht warnen lassen und Gott uns spüren lässt, was passiert, wie wenn wir nicht ein Stoppschild setzen, ihn suchen und Veränderung suchen, um diese Wurzeln auszureißen. Neid kommt wieder bei Saul hoch und ein böser Geist nimmt in ihm Platz. Eben als er in seinem Haus saß und seinen Speer in der Hand hält, sich mit schon wieder Mordgedanken trägt, dieser Neid übermächtig wird und er das zulässt. David aber spielte auf der Zither und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Es kommt nicht zum Äußersten, David weicht aus, aber er muss fliehen und er entrinnt. Eine krasse Situation, Lebensbedrohung. Das, wo David vielleicht noch gehofft hatte, dass es sich noch einrenken lässt. Da muss er sehen, jetzt ist alles loszulassen, er muss fliehen. Und ja, auch in dieser Situation sehen wir, Saul hätte jetzt noch eine Pausentaste drücken können, in sich gehen können, nachdem David aus dem Zimmer geflohen ist und sagen können, was ist mir jetzt passiert? Jetzt sind wieder alle Gäule mit mir durchgegangen. Gott, hilf mir. Sowas darf eigentlich und soll eigentlich nicht geschehen. Auch jetzt noch hätte er innehalten können. Aber leider geht die Geschichte weiter. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihn dann am Morgen zu töten. Er hält nicht inne. Er verfolgt weiter. Diese bösen Pläne gibt dieser zerstörerischen Macht Raum. Und wir können nur davon lernen, dass wir, wo wir uns auf zerstörerischen Wegen befinden, doch innehalten. uns warnen lassen und in dem Fall nicht wie Saul unsere bösen Pläne verfolgen, unseren bösen Gedanken weiter nachhängen. Aber Davids Frau, aber seine Frau Michal teilte es David mit. Sie hat Wind davon bekommen, sie steht zu ihm, sie verrät es und sagt ihm, wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden. Wir brauchen auf nichts anderes mehr hoffen, du musst fort. Und Michal ließ David durchs Fenster hinab und er eilte fort, floh und entrann. Er muss in dem Moment alles loslassen. Eine Berufung lag auf seinem Leben, dass er der Nachfolger Sauls werden sollte. Was sollte aus dieser Berufung jetzt noch werden? Und was ist mit seinem Recht? Er musste wie so ein Verbrecher auf die Flucht gehen und er hatte gar kein Unrecht getan. Keiner kann ihn mehr beschützen, auch seine Freunde nicht, seine Frau nicht. Niemand kann mehr Einfluss für ihn nehmen. Seine beruflichen Erfolge helfen ihm jetzt nicht mehr. Er muss seine vertrauten Beziehungen aufgeben, seine Freundschaften loslassen. Er muss sich von Jonathan, er muss sich von seiner Ehefrau trennen, sein Zuhause verlassen, seine ganze vertraute Umgebung. Da kann man davon reden, dass die Welt zusammenbricht. Wir können lernen, dass wir dann, wenn es dunkel um uns wird in unserem Herzen, dass wir Gott statt dem Neid oder den anderen bitteren Wurzeln in unserem Herzen Raum geben. Gerade auch, wenn andere erfolgreich sind, wenn anderen Gutes geschieht. Wir können lernen, uns mitzufreuen, damit nichts Böses in unserem Herzen Platz greift. Und wir können Gottes Wort ernst nehmen. Gott sagt in seinem Wort, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, haltet euer Herz rein, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Wenn Gnade nicht mehr unser Herz erfüllt, wenn Gottes Liebe unser Herz nicht mehr weich halten kann, dann entsteht ein großer Mangel, der nicht nur uns, sondern anderen zur Last wird. Da, wo wir an Gottes Gnade Mangel leiden, da gibt es destruktive Wurzeln. Und die wuchern wie Unkraut. Wurzeln der Bitterkeit, der Härte, Neid, Missgunst, Hass. Und in dem Text wird noch Esau angeführt, der keinen Raum mehr zur Buße fand. Wenn wir uns immer wieder verweigern, alle Stoppschilder übersehen, dann kann das sein, dass Gott uns dahin geben muss, dass er uns in unserer Freiheit auch an die Wand fahren lassen muss. Wir müssen Gott Raum geben. Eben auch wie David, wenn wir Unrecht leiden, wenn Schweres in unserem Leben geschieht, dann können wir eigentlich nur in Gnade eintauchen, in Gottes Gnade, sonst werden wir selbst hart und werden auch der Angst nicht mehr Herr. In Gottes Gnade eintauchen, seine Gegenwart suchen, wie wir es die Woche über in den Psalmen entdeckt haben, die David gedichtet hat in seinen Nöten, dass er sich Gottes Wort vergewissert und dass er geistliche Gemeinschaft sucht, denn wir erfahren in dem Text in Vers 18, David war geflohen und hatte sich gerettet und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles. Er flieht zu dem Propheten, er sucht sich einen Menschen, von dem er erwarten kann, dass er ihn geistlich aufbaut. Das ist wichtig, dass wir dann geistliche Gemeinschaft suchen, uns nicht einigeln in unserer Not, sondern dass wir Gott suchen und Menschen suchen, die Gott nahe sind. Sich ganz auf Gott ausrichten, ihm vertrauen. Wir haben ja in Jordanien und Israel vieles gesehen Und wir haben auch die bizarren Berge in Judäa gesehen, sowohl auf der West- als auch auf der Ostjordan-Seite. Und tagsüber da so lang zu gehen, ist eigentlich ganz nett, zwischendurch vielleicht mal beschwerlich für den einen oder anderen. Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr müsstet wie David in der Nacht fliehen. Nachts hätte ich da nicht gerne und schon gar nicht allein einen Spaziergang gemacht. Und wir haben Felsspalten erlebt, sagenhaft schier, tagsüber sehr nett. Aber nachts durch solche Schluchten, und geschichtlich wissen wir, dass in solchen Schluchten immer wieder Menschen überfallen wurden, es war ein Risiko, sich durch solche Schluchten zu begeben. Und wenn wir diese Bilder auf uns wirken lassen, dann verstehen wir viel mehr, wie David in seinem Psalm schreibt: Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. In solchen Landschaften, in solchen Todestälern, da kann einem schon Angst und Bange werden. Und wenn man da kein Unglück fürchtet, dann kann das nur daran liegen, dass man an einen lebendigen Gott glaubt und ihm vertraut. Menschlich gibt es da nichts mehr, worauf man vertraut. Aber es ist so ermutigend. Wir wissen von David, dass er nachts durch dunkle Täler gewandert ist. Nicht nur in dieser Nacht, die hier in 1. Samuel 19 beschrieben ist. Und er spricht uns zu und ermutigt uns, und Gott spricht uns durch die David-Geschichte zu: Du brauchst kein Unglück fürchten, egal wie dunkel dein Tal ist, egal wie der Abgrund an deiner Seite aussieht, ich bin bei dir, und das macht einen Unterschied. Wir erleben manchmal, dass Gott uns wie in eine Dunkelkammer führt. Ich weiß nicht, wer sowas noch kennt, die Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr. Früher hatte man noch solche Filme, und da gab es Negative, und ich kann mich erinnern, dass ich mal mit meiner Fotokamera damals in Stuttgart in ein Fotogeschäft bin, und dann ist der damit in die Dunkelkammer verschwunden, weil er im Dunkeln nachgucken musste, den Fotoapparat aufmachen, und wäre Licht darauf gefallen, wäre mein Film ruiniert gewesen. Dieser Fachmann konnte das retten. Heute im digitalen Zeitalter hat man davon gar keine Ahnung mehr. Manchmal bringt Gott uns wie einen alten Film in seine Dunkelkammer, an Orte des Schmerzens, der Herausforderungen. Aber wenn er das zulässt, dann hat er gute Ziele. Da, wo wir denken, da ist nur noch ein Punkt und alles ist aus, setzt Gott einen Doppelpunkt, damit sein Bild, seine Liebe, seine Gnade in uns geformt wird, unser Charakter veredelt wird in dieser Dunkelkammer. Und unser Text möchte uns ermutigen, dass wir das zulassen, dass Gott unser Leben, unseren Charakter veredelt und sein gutes Bild in uns noch stärker dadurch geformt wird. Gott möchte unser Fels sein, der rettende Fels. Wir waren im Wadi Kelt, und in dieser Schlucht, vermutet man, kam David auf den Gedanken, Psalm 23 zu schreiben. Vielleicht ist er dort geflüchtet vor Saul. Und selbst wenn ich im Todesschattental wandere, fürchte ich mich nicht. Und wer unsere Bibellese mitmacht, der hat gerade erst gestern Psalm 31 gelesen, und ich finde, auf den passt es ja fast noch besser. Da steht: Bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in einer Burg. Ich weiß nicht, ob das für euch so gut ersichtlich ist, aber Jahrhunderte, nachdem Jesus gelebt hat, haben Mönche dieses Georgskloster mitten in die Felsen gebaut. Und ich empfinde, wenn man den Psalm liest, dann könnte man meinen, David hat prophetisch gebetet, dass es doch in diesem Todestal eine Burg gibt. Und er hat Gott als solche Burg verstanden. bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in einer Burg, die hoch oben auf dem Felsen steht. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du bist meine einzige Zuflucht. In deine Hände lege ich mein Leben. Und genau das greift Jesus auf am Kreuz, als er betet: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wollen wir unser Leben in Gottes Hände legen? Wenn die Welt zusammenbricht, im Großen oder Kleinen, dann wird uns nur eins retten, wenn wir Gott lieben gelernt haben oder in dem Moment zu Gott Vertrauen fassen. Ich persönlich bin mit Fluchtgeschichten groß geworden und ich bin sehr dankbar darüber. Und insofern ist es vielleicht auch ein Geschenk, dass so viele Geflüchtete in unser Land kommen und wir wieder mehr solche Geschichten hören. Die Kombination aus Fluchtgeschichten, weil die Familie meiner Mutter fliehen musste aus Pommern, von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, hast du vielleicht gerade noch einen kleinen Rucksack bei dir, vielleicht hoffst du anfangs noch, du kannst zurück, irgendwann realisierst du, du wirst nie wieder zurückkommen in die Heimat. Diese Kombination von Flucht erleben, aber Glauben an einen lebendigen Gott hat mein Leben insofern geprägt, als dass ich nicht Lebensangst dadurch bekommen habe oder ein Misstrauen gegen das Leben allgemein, sondern dass ich mir schon als Kind vorgenommen habe, auf jeden Fall Gott zu lieben, weil das Einzigste ist, was mich retten wird in meinem Leben. Ich weiß oder habe gelernt aus diesen Geschichten, es kann alles passieren. Ich habe kein Recht auf Unversehrtheit in diesem Leben, auch nicht als Christ. Es kann alles passieren, jederzeit. Und das ist das, worauf ich mich vorbereiten kann. Ich weiß ja nicht, was kommt. Aber Gott als Fels in meinem Leben zu haben, Gott zu lieben, das ist die einzige Prävention, für die ich sorgen kann. Gerade weil ich nicht weiß, was morgen kommt. Und es sind ja manchmal ganz verschiedene Situationen. Damals meine Mutter mit 12 Jahren auf die Flucht mit der Familie, noch die hochschwangere Schwägerin dabei, die dann wenigstens in Mecklenburg erst 3 Wochen später das Kind zur Welt gebracht hat. Ich stelle mir so vor, für so eine 12-Jährige so einen Lichtblick in all dem Schlimmen, was man da erlebt, neues Leben, so ein kleiner Neffe, fast wie der eigene Bruder. Also ich stelle mir so vor, wenn man den jeden Tag auf dem Arm gehalten hat, hat man so ein bisschen vergessen, dass gerade Krieg ist und alles unsicher ist. Neues Leben. Und gerade der stirbt dann ein halbes Jahr später. Und dann zunächst die Unsicherheit, was eigentlich mit dem Vater des kleinen Sohnes, dem älteren Bruder, im Krieg passiert ist. Irgendwann dann sein für tot erklären, weil er den Krieg nicht überlebt hat. Also eben nicht nur Flucht, alles loslassen müssen, alles Materielle, neue Situationen erleben, sondern dann auch noch Verlust von Menschen. Das ist traumatisierend. Und das haben so viele Menschen erlebt und viele Geflüchtete, die heute in unserem Land sind, haben auch solche Erfahrungen gemacht. Saßen in irgendwelchen Booten, wo andere neben ihnen ins Wasser gefallen sind und das Boot ist weiter und diese Leute konnten nicht schwimmen. Wie ist das, sowas zu erleben? Wir wissen nicht, was morgen ist oder in 10 Jahren, aber was wir mitnehmen können, ist, wenn die Welt zusammenbricht, dann können wir uns jetzt schon an einen Gott halten, der wie so ein Fels ist. Und wir können vertrauen, dass selbst wenn unsere Welt zusammenbricht, ja Gottes Welt nicht zusammenbricht. Gottes Welt, seine Möglichkeiten, seine geistliche Welt haben auf ewig Bestand. Und wenn wir da einen Anker haben, dann steht unser Leben, komme was wolle, auf einem Fels. Dann ist überhaupt nichts einfach. Aber dann haben wir Zukunft und Hoffnung und Leben. Das Wichtigste ist, dass wir in all dem immer den roten Faden sehen in der Bibel. Jesus Christus selbst. Und auch in dieser Geschichte haben wir die Chance, dass wir uns heute, auch gerade wenn wir Abendmahl feiern, wieder an Jesus erinnern, den Immanuel, den Gott für uns, den Gott mit uns. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und der Psalm 31 endet: Seid stark und euer Herz fasse Mut. Das sagt uns David zu, der durch alles durch ist. Seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Und harren ist nicht so einfach. Harren ist sich festbeißen in der Not. In der Not sich festbeißen. Ich habe auf unterschiedliche Weise erlebt, dass Welten zusammenbrechen. Sei das im familiären Bereich oder auch im beruflichen, dass durch Macht von Sünde Zerstörerisches in Leben bricht. Und ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich unter Tränen Lobpreis gemacht habe, gebetet habe, weil es mir ist das Herz zerbrochen über Situationen, vor denen ich stand, irgendwelchen Scherbenhaufen. Aber wir können dann auf Gott harren, Mut fassen in unserem Gott. Und wir können sagen, Gott, du bleibst unser Fels. Du bleibst für die und die Person der Fels. Und ich bete, dass du wieder der Fels wirst, wo du es nicht bist. In deiner Lebenssituation jetzt und für deine Zukunft kannst du dich dem dreieinen Gott heute anvertrauen. In seiner väterlichen und mütterlichen Liebe bergen, damit eben keine bitteren Wurzeln angesichts von Unrecht und Dunkelheiten in deinem Herzen wachsen. Und du kannst auf Jesus, dem Felsen, Halt finden, komme was wolle. Und beim Heiligen Geist, der uns als Tröster geschenkt ist, Trost finden. Das ist ein großartiges Angebot. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann können wir in diesen Bund neu eintreten mit Gott. Wir können sagen, Gott, du bist mein Fels. Wir können uns vergegenwärtigen, wo er dieser Fels schon gewesen ist. Uns ermutigen lassen von Bibelgeschichten, von der David-Geschichte. Uns ermutigen lassen von eigenen Erlebnissen, die wir hatten. Uns daran festmachen für die Zukunft. Gott, du bist mein Fels. Und sollte meine Welt morgen zusammenbrechen, dann habe ich einen Anker in deiner Welt. Und das schenkt mir Frieden. Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden, damit wir Leben haben, Leben und Zukunft. Damit die zerstörerische Macht von Sünde keine Macht über unser Leben haben braucht. Damit der Tod nicht das letzte Wort haben braucht. Dass Heilung und Befreiung geschehen kann. Das ist ein großartiges Angebot, indem wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Heiland, haben wir den Fels in unserem Leben. Das Einzige, was uns halten wird in unserem Leben und auch wenn die Welt zusammenbricht, ist Gottes Liebe und dass wir in seine Liebe eintauchen, uns in seiner Liebe festmachen. Eine ganz frohe und tiefe Botschaft. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, es ist schwer, wenn in einem Bereich des Lebens oder auch auf der ganzen Linie unsere Welt zusammenbricht, unsere Träume platzen, das, was wir uns vorgestellt haben, plötzlich nicht mehr greift. Manchmal mag es sogar gut sein, wenn unsere Welt mal zusammenbricht, weil wir irgendwie falsch unterwegs waren. Aber wie auch immer, du willst uns heute ermutigen, uns neu bei dir festzumachen für unser Leben. Jesus Christus, du reichst uns die Hand. Vom Kreuz her und aus der Grabhöhle heraus reichst du uns die Hand und willst uns zu neuem Leben bringen. Ewiges Leben, das schon hier beginnt. Lebensqualität. Aus der Quelle Leben, auch wenn es zwischendurch durch dunkle Täler geht. Wir wollen die Kraft zum Leben, die du uns schenkst, annehmen. Wir wollen den Trost bei dir finden, den wir brauchen. Wir wollen dir unser Herz hinhalten, dass es gefüllt wird mit deiner Liebe und Gnade, auch wenn Schmerzliches und Schweres geschieht. Danke, dass wir bei dir einen Anker haben, dass deine Welt ewig ist. Und Herr, wir wollen dir unser Leben ausliefern, geben, dass du es formen kannst. Wir glauben, du machst das durch alles hindurch. Du meinst es gut und du liebst uns. Du bist absolut vertrauenswürdig. Du Dreieiner Gott. Amen.